Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Trotz drohender Abschiebungen kommen weiter hunderte Flüchtlinge über das Meer nach Griechenland. Seit heute gilt das Abkommen, wonach illegal aus der Türkei Eingereiste nach einer Einzelfallprüfung wieder dorthin zurückgebracht werden. Allerdings zeigen sich erhebliche Startprobleme. Es fehle das nötige Personal, um die Vereinbarungen auch umzusetzen, hieß es aus griechischen Regierungskreisen. Man warte auf etwa 2000 zusätzliche Fachleute und Dolmetscher aus anderen EU-Ländern, um die auflaufenden Asylanträge bearbeiten zu können.
Es ist kein neuer Anblick für die Helfer auf Lesbos. Ein völlig überfülltes Flüchtlingsboot nähert sich am Morgen der griechischen Insel. Seit Mitternacht droht den illegalen Flüchtlingen die Rückführung in die Türkei. Das hatte die EU am Freitag beschlossen. Doch das scheint die Menschen nicht an der Überfahrt zu hindern. Allein am Wochenende kamen ca. 900 Migranten auf den griechischen Inseln an. Auch wenn die meisten wissen, dass sie wohl nicht bleiben können. Ich habe sehr hart in der Türkei gearbeitet, um das Geld zu verdienen, damit ich hierher kommen kann. Und jetzt soll ich nach ein paar Tagen wieder zurück in die Türkei gebracht werden? Auf Lesbos weiß zurzeit niemand, wie das Abkommen mit der Türkei im Detail umgesetzt werden soll. Jeder Migrant hat in der EU das Recht auf Einzelprüfung seines Asylgesuchs. Die 2300 EU-Experten, die Griechenland bei der schnellen Bearbeitung der Asylanträge helfen sollen, werden in den nächsten Tagen erwartet. Willkommen sind die Flüchtlinge nicht mehr in diesem Lager auf Lesbos. Auch von hier aus sollen sie weggebracht werden. Wie, wann und wohin, das weiß aber keiner genau. Wir haben bei dieser Flüchtlingskrise eines gelernt. Was die Politiker entscheiden, ist oft anders als das, was dann tatsächlich passiert. Die Regierung in Athen setzte auch heute wieder Fähren ein, mit denen die Flüchtlinge von den Inseln aus ans griechische Festland gebracht wurden. Hier in Elefsina kamen mehr als 1000 Menschen an. Sie sollen auf Aufnahmezentren verteilt werden. Was dann genau mit ihnen passiert, wissen sie nicht.
Papst Franziskus hat bei der Prozession zum heutigen Palmsonntag die Gleichgültigkeit einiger Menschen gegenüber Flüchtlingen angeprangert. Es sei notwendig, Verantwortung für das Schicksal dieser Menschen zu übernehmen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in seiner Predigt auf dem Petersplatz in Rom. Der Palmsonntag markiert den Beginn der Karwoche, in der an den Leidensweg und die Kreuzigung von Jesus Christus erinnert wird.
Nach den jüngsten Anschlägen in der Türkei gehen die Behörden offenbar weiter von einer hohen Terrorgefahr aus. Die Stadtverwaltung Istanbul sagte aus Sicherheitsgründen das lokale Fußballderby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe ab. Für den gestrigen Selbstmordanschlag, bei dem in Istanbul 5 Menschen starben, macht die türkische Regierung die Terrormiliz Islamischer Staat verantwortlich. Laut Innenminister Allah war der Attentäter ein Türke mit Verbindungen zum IS. Begleitet von Appellen verschiedener Menschenrechtler hat Bundespräsident Gauck seinen ersten Staatsbesuch in China begonnen. Er traf heute mit seiner Lebensgefährtin in Peking ein. Zum Auftakt der 5-tägigen Reise wird der Bundespräsident morgen mit Staatspräsident Xi und Regierungschef Li zusammentreffen. Gauck will auch die Lage von verfolgten Bürgerrechtlern ansprechen. Er wird unter anderem von der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung Kofler begleitet.
Es ist ein freundlicher Empfang in Peking für den Bundespräsidenten. Deutschland ist Chinas wichtigster Partner in Europa. Das Verhältnis gilt in vielen Bereichen als gut. Doch die zunehmende Repression in China wird auch in Berlin mit Sorge betrachtet. Chinas Staatschef Xi Jinping ließ sich gerade erst von den Medien propagandawirksam feiern. Dabei sind unter ihm Zensur und Internetkontrolle weiter verschärft worden. Zwar verspricht er mehr Rechtsstaatlichkeit, doch kritische Journalisten, Arbeiteraktivisten und vor allem Menschenrechtsanwälte werden zunehmend eingeschüchtert oder gar verhaftet. Immer weniger Intellektuelle trauen sich noch vor ausländische Kameras. Der Druck auf die Zivilgesellschaft, heißt es, sei so schlimm wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die gesellschaftlichen Konflikte und die Spannungen in der Partei haben über die Jahre zugenommen, meint Historiker Chang Lifan. Bei der Führung würde sich daher ein Gefühl von Unsicherheit breit machen. Streiks und Proteste nehmen zu, seit Chinas Wirtschaft langsamer wächst und vor allem in der Kohle- und Stahlindustrie Überkapazitäten abgebaut werden und Millionen Arbeitsplätze gefährdet sind. Auch die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Bundespräsident Gauck sucht in China bewusst den Kontakt mit der Gesellschaft, mit Schriftstellern, Nichtregierungsorganisationen und den Kirchen. Chinesische Bürgerrechtler appellieren an ihn, sich für Verfolgte einzusetzen.
Vom Bundespräsidenten, dem ehemaligen Bürgerrechtler, erwarten viele, dass er auf seiner China-Reise die Menschenrechtsfrage besonders betont. Aber das deutsch-chinesische Verhältnis soll auch nicht beschädigt werden. Vor Joachim Gauck liegt daher ein schwieriger Balanceakt.
Kuba erwartet historischen Besuch. US-Präsident Obama wird heute in dem kommunistischen Land eintreffen. Seine dreitägige Reise markiert den bisherigen Höhepunkt der jüngsten Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba. Obama ist der erste amtierende US-Präsident seit 88 Jahren, der das Land besucht. Er will in Kuba unter anderem die Lage der Menschenrechte ansprechen. Obama hat seinen Besuch an die Bedingung geknüpft, auch oppositionelle Aktivisten zu treffen.
Ein Effekt der Eröffnung Kubas ist schon sichtbar, der boomende Tourismus. An der Kathedrale, die auch Barack Obama nach seiner Ankunft in gut 2 Stunden besuchen wird, drängen sich täglich mehr Besucher aus aller Welt und darunter immer mehr US-Amerikaner. Wir wollen nicht, dass sie wieder unsere Marionetten werden. Damit haben wir Kuba schon einmal geschadet. Jetzt muss die Welt ihnen wieder auf die Beine helfen. Die meisten Kubaner haben solche Befürchtungen nicht, sondern sind voller Hoffnung. Heiliger Obama nennen viele den US-Präsidenten, der für die Castro-Regierung vor kurzem noch als Erzfeind galt. Wir Kubaner sind einfache, aber ehrliche Leute. Das Einzige, was uns gefehlt hat, passiert jetzt. Die Menschen Kubas und Amerikas werden Freunde. Andere Kubaner haben die Hoffnung verloren. Noch immer fliehen viele Richtung Vereinigte Staaten, die kubanischen Flüchtlingen immer noch recht unkompliziert Bleiberecht gewähren. Heute sind 9 Kubaner beim Versuch, Floridas Küste zu erreichen, ertrunken. 18 weitere wurden von einem Kreuzfahrtschiff gerettet. Der Besuch Obamas hat viel symbolischen Wert und beendet ein mehr als 50-jähriges Schweigen, das keinem geholfen hat. Doch schnelle Lösungen beim Thema Menschenrechte oder dem Ende des Embargos wird es nicht geben. Dazu ist einerseits die kubanische Regierung, andererseits die Opposition im US-Kongress nicht bereit. Noch jetzt, Stunden vor der Ankunft des Präsidenten, soll es 200 Verhaftungen von Oppositionellen in Kuba gegeben haben. Das wird die Gespräche über die Annäherung nicht leichter machen.
Mehr zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Kuba und den USA gibt es auf tagesschau.de. Etwa zur Ankündigung der ersten US-Hotelkette in den Karibikstaat zurückzukehren.
Bei einem Busunglück im Nordosten Spaniens sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 wurden verletzt. Bei der Reisegruppe handelt es sich um europäische Austauschstudenten, unter ihnen auch Deutsche. Ob sie zu den Opfern gehören, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Behörden hatte der Fahrer die Kontrolle über den Reisebus verloren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto.
Das Konzert soll ein Zeichen setzen für Integration. Gemeinsam mit den Berliner Symphonikern haben heute Musiker aus Syrien europäische Klassik und arabische Instrumente verbunden. Und zwar bei der Uraufführung des Stücks Unisono von Nicolas Rügenberg. Das Werk thematisiert nach Angaben des Orchesters die Flüchtlingssituation in Deutschland und entstand in einem Dialog des Komponisten mit den Migranten.
Die Al-Mughrabi spielt die Oud, die arabische Laute. Seit 5 Monaten ist der syrische Musiker jetzt in Deutschland, geflohen vor dem Krieg in seiner Heimat. Mit den Berliner Symphonikern zusammenzuspielen, darin sehen er und seine beiden Kollegen eine große Chance. Ich bin sehr glücklich. Ich kann Musik machen und Konzerte geben hier in Deutschland. Das ist sehr wichtig für mich. Die Idee für das Stück Unisono stammt von Nicolas Rügenberg. Der Komponist hat ein musikalisches Thema geschrieben und die 3 syrischen Musiker haben eine orientalische Version daraus gemacht. Beide Varianten verschmelzen dann im Konzert.
Jetzt, ich bin in Europa. Das heißt, wir müssen auch etwas zusammen. Ist es Musikintegration zu sagen? Ist auch Integration, oder?
Das ist sozusagen auch die Kernaussage, die dahinter steht, dass eben beide Kulturen, wenn sie aufeinandertreffen, was zusammenschaffen können, was keine der beiden Kulturen als eigenständige Kultur vielleicht so hinbekommen hätte. Das heißt, Integration als Chance auch für Deutschland selbst was Neues kennenzulernen.
Nach der Uraufführung heute hoffen die syrischen Musiker und der deutsche Komponist, dass viele andere Orchester ihr Werk auch spielen werden. Denn ein Teil der Einnahmen soll für die UN-Flüchtlingshilfe gespendet werden.
Licht aus für den Klimaschutz. Gestern Abend lagen die Wahrzeichen vieler Städte weltweit für eine Stunde im Dunkeln. So auch das Brandenburger Tor in Berlin, der Eiffelturm in Paris sowie der Kreml in der russischen Hauptstadt Moskau. Die Aktion Earth Hour soll zu einem bewussteren Umgang mit Energie anregen. Initiator ist die Umweltschutzorganisation WWF.
In der Fußball-Bundesliga gerät der FC Augsburg immer weiter in den Abstiegskampf. Die Schwaben unterlagen Borussia Dortmund mit 1:3. Im zweiten Sonntagsspiel verbesserte Bayer Leverkusen seine Position im Kampf um die Champions-League-Plätze. Die Werkself gewann in Stuttgart mit 2:0.
Das Lächeln ist zurück bei Bayer Leverkusen. Nach dem Europa-League-Aus erwischte die Werkself in Rot heute den besseren Start. Nach 11 Minuten erzielte Julian Brandt nach schönem Zuspiel von Karim Bellarabi das 0:1. 5 Minuten vor der Pause hatte der VfB durch Timo Werner eine der wenigen Chancen zum Ausgleich. Doch der Ex-Stuttgarter Bernd Leno rettete. Es lief nicht rund bei den Schwaben. Unter den Augen des angeschlagenen Kevin Großkreuz blieben die von großen Verletzungssorgen geplagten Leverkusener auch in der zweiten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft. 4 Minuten nach Wiederanpfiff war es Karim Bellarabi, der viel zu viel Platz bekam und unbedrängt zum 0:2 anschoss. Fahrlässig, wie der VfB in der umkämpfteren zweiten Halbzeit immer wieder seine Defensive organisierte. Der Ukrainer Jurchenko hätte Mitte der zweiten Halbzeit genauso auf 0:3 erhöhen können wie Chicharito im Nachschuss. Doch Tyton hielt Stuttgart mehrfach im Spiel. Am Ende ein hochverdienter 2:0-Erfolg für Leverkusen, das nun seit 12 Spielen, das heißt seit 6 Jahren, gegen die Stuttgarter ungeschlagen ist.
Die Tabelle. München weiter Spitzenreiter mit 5 Punkten Vorsprung auf Dortmund. Berlin auf Rang 3 vor Schalke, Mönchengladbach und Leverkusen. Mainz ist Siebter. Die zweite Hälfte beginnt mit Ingolstadt vor Stuttgart, Hamburg, Darmstadt und Bremen. Augsburg auf Platz 15, punktgleich mit Hoffenheim und Frankfurt. Hannover ist Schlusslicht. Formel-1-Sieg für Nico Rosberg. Zum Auftakt der Saison gewann der Mercedes-Pilot den großen Preis von Australien. Zweiter wurde sein Teamkollege Lewis Hamilton. Sebastian Vettel im Ferrari kam als Dritter ins Ziel. Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Unfall.
Fernando Alonso schießt nach einem Fahrfehler beim Formel-1-Auftakt in Melbourne von der Strecke. Der McLaren-Pilot erleidet einen schweren Unfall, bleibt dabei aber unverletzt. In Kurve 3 kracht Fernando Alonso von hinten auf den Wagen von Esteban Gutierrez, verliert das rechte Vorderrad und landet spektakulär im Kiesbett. Alonso steigt mit leichten Knieschmerzen, aber ohne fremde Hilfe, aus dem Formel-1-Wrack. Nach dem Start liegen die Ferraris schnell in Führung, zunächst ungefährdet. Doch Sebastian Vettel verspielt den Sieg beim Reifenpoker. Auf den weichen Supersoft-Reifen kann Vettel seinem Landsmann Nico Rosberg im Mercedes nicht folgen. Der hat auf die härteren Mediums gewechselt und zieht nun Runde um Runde davon.
Wir haben dann das Beste draus gemacht, haben einen besseren Job gemacht von der Strategie her. Die ist dann klasse aufgegangen.
Am Ende gewinnt Nico Rosberg vor Lewis Hamilton, beide Mercedes, und Sebastian Vettel auf Ferrari. Nico Hülkenberg wird Siebter zum Saisonauftakt und Pascal Wehrlein schafft Platz 16 in seinem allerersten Formel 1 Grand Prix.
Bei den Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften in Portland, USA, feiern Mehrkämpfer Matthias Brugger und Dreispringer Max Hess sich selbst und den Gewinn einer Medaille. Der erst 19 Jahre alte Max Hess aus Chemnitz springt so weit wie noch nie in seinem jungen Leben. 17,14 Meter bedeuten hinter dem Chinesen Bin Dong den Gewinn der WM-Silbermedaille. Der Ulmer Matthias Brugger liegt vor dem abschließenden 1000-Meter-Lauf im Siebenkampf auf Bronzekurs. Er rennt, was er kann, und er kämpft die Bronzemedaille. Das ist die insgesamt dritte Medaille für die erfolgreichen deutschen Leichtathleten bei dieser Hallen-WM.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 21. März.
In der neuen Woche dringt die feuchtkühle und wolkenreiche Luft auch in den Süden Deutschlands vor. Allzu viel Regen oder Schnee fällt aber nicht. Im Süden sowie im Nordosten ist es heute Nacht zunächst teilweise klar, sonst meist wolkenverhangen. Hier und da etwas Regen, auf den Bergen auch ein paar Flocken. Morgen im Süden noch gelegentlich Sonnenschein, im übrigen Land viele Wolken und etwas Regen, im Bergland ist Schnee dabei. Heute Nacht an der Nordsee 6, am Alpenrand bis minus 2 Grad. Morgen im Erzgebirge 3, im Breisgau bis 12 Grad. Am Dienstag fast überall viele Wolken, vor allem in der Osthälfte gibt's einzelne Schauer, im höheren Bergland Schnee. Auch am Mittwoch mehr Wolken als Sonne und ein paar Schauer. Am Donnerstag wird es dann etwas freundlicher und es bleibt meist trocken.
Um 23.20 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen. Griechenland, warum das EU-Türkei-Abkommen Flüchtlinge nicht abschreckt. Und 10 Jahre Twitter. Der harte Kampf um die Follower. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.